ist das wesensbestimmende Naturell des Lebewesens, Krishna Dienst zu erweisen. Doch wenn wir im materiellen Leben sind, ist diese dienende Haltung oder dieses Naturell von einem schwarzen Mantel, einem Fuhrwerksmantel aus Unwissenheit bedeckt. Und diese Unwissenheit kann seltsamerweise noch weit an einem Menschen kleben bleiben. Selbst bei einem Menschen, der äußerlich sehr ekstatisch wirkt. Die Heiligen Schriften, besonders es ist das Bhagavatam, weist uns darauf hin, dass wirklich ganz tief innen eine Veränderung stattfinden muss und nicht nur im Äußeren. Es gibt ein wenn ihr mich besucht auf dem Karuna Bhavan oder zum Karuna Bhavan, müsst ihr einen Steg überqueren. Und dieser Steg führt direkt über einen kleinen Fluss hinweg. Dieser Steg sollte eigentlich Sicherheit vor dem Wasser geben. Aber es ist der schlimmste Steg, den ich jemals erlebt habe. Wenn man da, wenn es regnet, was oft in Goloka Dham ist, raufsteht, ist der so schlüpfrig, dass schon viele ausgerutscht sind und entweder auf dem Steg oder im Wasser gelandet sind. Es ist nicht so einfach, mich zu besuchen, wegen diesem Steg. So, der Steg erscheint Sicherheit zu geben, ist aber die größte Rutschbahn im Universum. Merkt euch bitte dieses Beispiel, während wir jetzt in ein tiefes und sehr ernstes spirituelles Leben, Thema eingehen. Die Schau von Ekstase, die zur Schaustellung von Ekstase, ist ein Fehler. Hier gibt es einen Schlucker dazu. Das Herz besteht aus Stahl, das nicht transformiert wird. Wenn Ekstasen eintreten beim Chanten der heiligen Namen des Herrn, wenn Tränen die Augen füllen und die Haare sich zu Berge sträuben. Es mag vorkommen im Krishna-Bewusstsein, dass Tränen und andere Sattvika-Bhavas bei jemandem erscheinen, der eigentlich nicht die spirituelle Eigenschaften hat und dessen Herz von Natur aus schlüpfrig ist. Slippery, sagt Rupa Goswami. Ein schlüpfriges Herz macht so aussehen und nach außen hin mögen Symptome der Ekstase auftreten. Aber wenn das Herz schlüpfrig ist, das heißt unehrlich und verlogen, dann ist es nicht möglich, trotz dieser äußeren Schau von Ekstase wirklich als ein fortgeschrittener Devotee angesehen zu werden. Tatsächlich sagt man in den Heiligen Schriften, dieses Herz besteht aus Stahl oder aus Stein. Es erscheint auf eine Weise zu sein. Zum Beispiel, wenn wir eine schlüpfrige Oberfläche haben in dieser Brücke. Ja. Du gehst auf diese blöde Brücke drauf und du denkst, das ist Holz, aber in Wirklichkeit rutscht man da auf einem Wasserfilm auf. Schlüpfrigkeit heißt das, das Eigentliche von einer dünnen, unsichtbaren, also für wenige sichtbaren Haut oder Schicht bedeckt ist. So, es mag sein, dass ein Devotee ekstatische Symptome nach außen hin zeigt, aber wenn nach innen nicht die inneren Symptome da sind, dann ist es als eine Störung in der Gesellschaft anzusehen. Und es gibt hier die Symptome. Das taucht besonders auf bei den Sahajiyas. Ich war einmal in Bombay. Da war ein Mann, der war wie eine Frau angekleidet. Überall, hatte sogar Kopfkissen an den in entscheidenden Stellen, hinten und vorne verwandt. Nicht? Und als der Kehrt dann erschien, ist der losgelegt. Und der weinte und die Haare gingen zu Berge. Er hat es richtig genossen. Es war unglaublich. Man konnte gar keinen Platz mehr finden, weil er überall tanzte. Also nicht. Aber sein Herz blieb weiterhin hart, obwohl eine schlüpfrige Oberfläche von Weichheit und Ekstase ihn bedeckt hatte. Nicht? Also man merkte, als der rausging, rauchte der ein Bidi, Haribol. Bidi ist eine selbstgemachte Zigarette, die gibt es aber schon auf dem Schweizer Markt inzwischen, habe ich mich versichert. Ne? Gibt es. So, die inneren Symptome sind, werden hier genannt, ein Geschmack, wie heißt es, zu vergeben, die Zeit nicht zu verschwenden, Loslösung, Freiheit vom falschen Ego. Es gibt große Spiritualisten. Wir hatten am Anfang ein solches Beispiel von jemandem, der bestimmt auch was erreicht hat. Also es ist ja keine, also schon mal in Ekstase zu fallen, ist ganz gut eigentlich. Nicht? Also das wünsche ich mir auch. Nicht? Also nur noch zu lachen und zu weinen. Aber es darauf kommt es nicht drauf an. Wenn nicht diese inneren Symptome da sind, wie Freiheit von falschem Prestige, zum Beispiel. Höchste Begierde, der Geschmack daran, immer die heiligen Namen zu singen. Anhaftung an die transzendentalen Eigenschaften des Herrn. Eine Zuneigung zu den Orten, wo der Herr wohnt, sowie seine Tempel oder sein heiliger Dam. Das ist sehr wichtig. Diese Dinge müssten da sein. So, wenn. Und besonders möchte ich mal sagen, kommt hier eine Haltung, die für bei jemandem, der wirklich Fortschritte macht, ist es, dass er sich der Haltung nähert, ein demütiger Diener zu werden. Dann können wir wirklich den Fortschritt sehen. Es gibt in der New Age Szene viele Menschen, die sind unglaublich charismatisch. Die haben das durch ihr Karma über mehrere Leben sozusagen erworben, nicht? Und haben jetzt wird ihr Wunsch erfüllt nach Anhängern und Bewunderung. Aber wenn sich da im Inneren nicht etwas wandelt, nicht, dann ist wirklich, kann man nicht davon sprechen, dass hier der Erfolg im spirituellen Leben da ist. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Deswegen taucht dieser Vers hier auf bei der Diskussion von Bhava. Nun, nachdem wir uns von dieser, wie soll ich mich ausdrücken, Ebene jetzt getrennt haben, geht Bhaktivinoda Thakur weiter. Er sagt, ein Mensch, der von Bhava erfüllt wird, diesem Gefühl der Liebe zu Krishna, hat ein Symptom. Und ich glaube, das ist so eine schöne Beschreibung, dass ich sie euch hier erwähnen möchte. Dieser Devotee ist ganz bestrebt, die heiligen Namen des Herrn ohne Scham und Schande zu chanten. Das Beispiel ist Narada Muni. Ihr wisst, Narada Muni hatte ja schon einen Darshan von Krishna im Herzen. Narada Muni hatte Krishna im Herzen wahrgenommen und er war noch nicht auf der Ebene der Vollkommenheit. Er hatte schon Liebe, aber noch nicht, also er hatte schon Bhava, aber noch nicht Prema. So, Krishna verschwand wieder, wie er sagte, um ihn noch begieriger zu machen. Er sagte, Narada Muni, während dieses Lebens wirst du mich nicht mehr sehen, denn diejenigen, die nicht vollkommen in ihrer Hingabe sind, können mich nicht fortwährend erblicken. Narada Muni war aber auf dieser Stufe der Bhava. Und wisst ihr, wie er sein Leben verbrachte? Ich rezitierte schamlos die Namen des unbegrenzten Herrn. Ich erinnerte mich an seine glücksverheißenden und vertraulichen Spiele. Ich wanderte in der Welt herum, völlig zufrieden in meinem Geist, frei von allen Erwartungen und wartete geduldig auf den Tod, ohne in irgendeiner Weise neidisch auf andere zu sein. Wenn wir jetzt dieses hören, ich wartete geduldig auf meinem Tod, dann denkt man, was, ist der Suizid gefährdet? Nein, wie es gemeint ist, dass unser Narada Muni ständig darum betete, mein Herr, wann werde ich wieder dein Gefährte sein und dir dienen können im spirituellen Leben? So muss man das sehen. Nun bin ich arm und bettelarm im spirituellen Leben. Bitte beschütze mich vor dem Einfluss von Neid und von dem berauschten Leben, dass ich berauscht bin von der materiellen Energie. So, das sind also die Symptome eines Devotees. Solch ein Devotee erinnert sich in dieser Welt immer an seinen unfehlbaren Herrn und manchmal weint er und im nächsten Augenblick schon lacht er. Er weint, weil er denkt, Krishna, dich werde ich niemals erlangen. Wohin soll ich gehen? Was soll ich tun? Wen soll ich um einen Rat fragen? Wer kann mir helfen, Krishna zu finden? Nicht? Lord Chaitanya Mahaprabhu hat in dieser Haltung manchmal die Leute angehalten. Bitte, kannst du mir sagen, wo Krishna ist? Stell dir mal vor, so ein armer Bauer, nicht? Flücht seine Radieschen um seine Radieschen herum und plötzlich kommt die goldene Gestalt Lord Chaitanyas. Er erscheint so, dass er unerträgliches Leid erleidet und er umschließt den Farmer. Bruder Bauer, kannst du mir sagen, wo Krishna ist? Ich habe ein Riesenproblem. Das ist, wenn einer im Herzen Liebe entwickelt hat. Und im nächsten Augenblick lacht er, weil er sich schon an ein freudiges Spiel von Krishna erinnert. Krishna möchte Radharani treffen, die im Hause ihrer Schwiegermutter Yatila ist und klettert über die Abgrenzungsmauer wie ein Einschleichdieb und ist also jetzt auf dem Hofe und hinter einem Baum versteckt und fängt an ganz laut zu rufen, Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. So Radharani spürt sofort an dem Sound, das ist doch kein normaler Kuckuck. Das ist mein Pranvallava, nicht? Mein geliebter Herr. Aber Yatila spürt auch, es ist nicht ganz zoologisch okay, nicht? Dieser Sound. Und sie kommt rausgestürmt aus ihrem Zimmer und ruft ganz laut, wer ist da, wer ist da? Und Krishna muss also den Baum hochklettern sich da in Sicherheit begeben. Und so wie Yatila weg ist, will er nach Radharani rufen, aber weil er so berauscht ist von Ekstase, kommt es einfach zoologisch nicht korrekt raus. Also es ist nicht so, nicht, wenn man so überwältigt ist von Ekstase, wie soll man denn dann kann selbst Gott nicht den Kuckuck nachahmen. Nicht? Und wieder geht es los. Kuckuck, Kuckuck, Kuckuck. Also, so wie das erklingt, tut diese alte Schachtel Yatila wieder ihre Beine in die Hand nehmen und rennt nach draußen. Wer ist da? Wer ist da? Wer ist da? Und Krishna muss wieder sich im Baum verstecken. So der Devotee sieht innerlich dieses Lila. Zuvor hat er gedacht, wer wird mir Krishna zeigen? Wo soll ich hingehen? Wen kann ich um Rat sehen? Plötzlich erinnert er sich an Krishna und sieht dieses Lila durch die Kraft der Erinnerung so deutlich vor sich, dass er plötzlich lachen muss. In dieser Welt können wir manchmal, sehen wir manchmal diese Dinge vor uns. Ich kann mich einmal erinnern, ich war in Zaket und rastete gerade und ich war in Zagreb und war da so vor mich hin und plötzlich, ich rastete, plötzlich wurde ich aufgeweckt von der lauten E-Gitarre von Keith Richard, meinem Lieblingsgitarristen von früher. Bam, der hieb so richtig rein und ich war direkt neben dem Lautsprecher, peng, und bin also von meinem blöden Bett runtergefallen auf den Boden, prang, weil das so laut war. Und bin natürlich aufgewacht und erinnert, oh, das habe ich in meiner Erinnerung gehört. Ich habe mich da gesehen, wie ich eingeschlafen war bei einem Rolling Stones Konzert. Das kommt schon manchmal vor in den besten Kreisen, nicht? Und ich war da immer bei dem Gitarrenverstärker und das kam plötzlich so laut, die Erinnerung, peng, dass ich aus dem Bett in Zagreb gefallen bin. Da war ich sehr beschämt, weil ich an die Vodi bin und Sanyasi und nicht an eine E-Gitarre von Keith Richard denken sollte, im idealen Fall, nicht? Und das war sehr peinlich, lag ich auf dem Boden, dachte, oh, wann werden diese unangenehmen Samskaras von früher endlich mich verlassen? Wann wird das endlich raus sein? Ne? Weil da hängt ja eine ganze Lebensethik dahinter. Hare Krishna. So, der Devotee erinnert sich genauso plastisch an Krishna, wie Krishna da ist. Kuckuck. Kuckuck und immer wieder hoch auf den Baum muss, weil gerade die Stiefmutter dieser blöde Schachtel, ah sorry, das soll man nicht so sagen, sind ewige Gefährtinnen, weil die also rauskommt und immer das verhindern will, dass Radharani Krishna trifft. Das muss man ja auch mal so sagen. Ne? So ist es ja nun effektiv. Ne? Und das ist also, der Devotee lacht und alle stehen um den Devotee herum und fragen sich, erst weiter, dann lacht er, was ist denn mit ihm los? Und so ist es immer so, dass die Verhaltensweisen eines Menschen, der in Liebe zu Krishna ist, unverständlich für seine Nachbarn wirken. Unverständlich. Und Krishna, das Kaviraj, thematisiert diese Sache, indem er sagt, Vaishnavera Kriya Mudra Vigena Bhajaya. Man kann also die Handlung eines fortgeschrittenen Vaishnavas niemals richtig verstehen. Das ist nicht möglich. Weil er denkt also an Krishna. So chantet er und sieht eigentlich Krishna überall. Und es ist interessant, dass Bhaktivinoda Thakur von einem Krishna-Darshan spricht, den wir alle schon auf unserer Stufe haben können, nämlich die Deity-Form Krishnas zu sehen. Ein Devotee, der die Deity-Form von Krishna sieht, wird überwältigt. Und Bhaktivinoda Thakur gibt ein Beispiel. Er sagt, der dunkle Krishna war gekleidet wie ein Tänzer, der sich darauf vorbereitete, auf eine Bühne zu treten. Er trug ein goldenes Gewand und eine Pfauenfeder. Er hatte sich geschmückt mit den farbigen Mineralien des Waldes. Er trug Flowerblumen, die ganz frisch aufgegangen waren, und eine Girlande aus Waldblumen und Blättern. Hier ist ein schönes Bild von Krishna, was mir Vrindavan Chandra gegeben hat. Hier seht ihr Krishna, wie er gekleidet ist wie ein Tänzer. Seht ihr das goldene Gewand? Ist wie das Gewand eines Tänzers. Habt ihr schon mal einen männlichen Tänzer gesehen? Die haben meistens diese Farben, weil es so schön ist, in goldener Farbe zu tanzen. Manchmal wird gesagt, Krishna hat sich mit Waldmineralien geschminkt. Wie ist das zu verstehen? Weil er tut so über die Augenbrauen auch so goldene Farben tun. Und an Stellen seines Körpers wie der Hand und so, nimmt er manche rote Mineralien und macht daraus so schöne Ornamente. Krishna weiß sich zu kleiden. Und für den entsprechenden Anlass. Und der Devotee, der also die Deity so betrachtet, sieht das. Wäret ihr zu Jamashtami nur nach Goloka Dham gekommen? Da hat sich Krishna so gekleidet. Er hatte einen Rock aus Blumen, was ihm bis zu den Knien ging. Hatte sich den ganzen Körper angekleidet mit tollsten Ornamenten. Alles war Blumen, Kronen, und da hatte er hier so Blumen, wie man es hier auch sieht, so Blumenornamente, die so von der Seite so gingen, wie Koteletten. Das ist eigentlich nicht der richtige Vergleich. Wie es nur Krishna machen kann. Und hatte das absolut künstlerisch gewunden und so weiter. Es war wirklich schön. Eine Hand hatte auf den Schulter eines Freundes und mit der anderen wirbelte er ein Lotus. So. Lilien verschönerten seine Ohren und Haar ging so an der Seite über seine Wangen runter. Und sein lotusähnliches Gesicht lächelte. Das macht Krishna also meistens. Er lächelt. Er lächelt, selbst wenn das größte Drama ausbricht, wie die Schlacht von Kurukshetra. Inmitten der Armeen, sagt Sanjaya, stand Rishikesh und lächelte. Ja, transzendental zu allem. So seht ihr, so sieht der Devotee, der die Deities sieht, Krishna in dem inneren Auge. Wenn ihr Krishna seht morgens, solltet ihr wirklich euch ihn sehen mit dem Herzen. Was können die Augen schon sehen, Olivia? Das Herz sieht. Das ist wenn man richtig Darshan von den Deities macht, hat man diese Beschreibung von Krishna in seinem Herzen und sieht dann diese wunderschönen Deities vor sich und sieht das dann alles. Hare Krishna. Lord Chaitanya hat einmal die Schönheit Krishnas beschrieben. Wollt ihr über die Schönheit Krishnas hören? Ist das auch in eurem Interesse?
Ja.
Gut, dann erzähle ich es. Unser Musikmann wird jetzt noch, ich würde sagen, hier sollten wir eine Flöte anklingen, weil es direkt über Krishna ist. Mein lieber Sanatan, sagte Chaitanya, hör dir bitte die Beschreibung von Krishnas transzendentaler Form an. Nur ein Tropfen von Krishnas Schönheit taucht die drei Daseinsebenen unter. Krishna wollte der Welt die Wunder seiner Yogamaya, seiner eigenen inneren spirituellen Energie zeigen. Er tat das, indem er seine juwelenhafte Form von Schönheit zeigte. Diese Form ist der geheime Schatz von allen Devotees und ist manifestiert von seinen ewigen Spielen. Krishnas Form ist so wunderschön. Wenn Krishna sie sieht, ist er selber erstaunt und hat den Wunsch, diese Form zu genießen. Diese Form nennt man deswegen Krishnas eigenes Glück. Hare Krishna. Krishnas Form ist Krishnas eigenes Glück, weil es nichts Schöneres für Krishna gibt, selbst für Krishna gibt, als diese Form. Als Krishna, der König von Dwaraka, der Prinz von Dwaraka war, hatte Vishwakarma einen Garten für ihn geschaffen, der direkt neben der Küste lag und den er als Neu-Vrindavan bezeichnete. Und innerhalb dieses Gartens nun gab es einen Deity von Krishna, der so schön, der aus einem einzigen Saphir bestand. Nun, Ihr müsst wissen, als Srimati Radharani nicht mehr Krishnas Gemeinschaft in Vrindavan hatte, hat sie sich zu einer Phase, als sie die Trennung nicht mehr aushalten konnte, in die Yamuna gestürzt. Von den Händen der Yamuna getragen, wurde sie auf den Sonnenplaneten gebracht. Denn sie hatte ein Leben lang Surya verehrt. Wisst ihr das? Surya Narayan. Und so lebte sie für ganz kurze Zeit auf dem Sonnenplaneten. Es gab nun einen Verehrer in Dwaraka oder in der Nähe von Dwaraka, der auch den Sonnenplaneten verehrte. Wisst ihr, wie er hieß? Es war ein König. Nee, Kana ist jetzt im Mahabharata. Wer verehrte in Dwaraka den Sonnenplaneten? König Satrajit. Und König Satrajit wollte eine Tochter haben vom Sonnenplaneten. Und tatsächlich erschien dann auf die Bitte von Suryadev Radharani, ein Teil Radharani, in seiner Tochter Satyabhama. Was für ein Wunder. Satyabhama war so überirdisch schön, dass sie niemals den Palast ihres Vaters verließ. Nur einmal ging sie zu Rukmini und Rukmini dachte sich, oh no, wenn Krishna Satyabhama sieht, bin ich nicht mehr die erste Königin von Krishna. So wurde Satyabhama von Rukmini in den Wald Neu-Vrindavan gebracht. Diesem Garten, der so wie Vrindavan aussah und an der Seite von, lass uns doch mal sehen, wo noch, an der Seite des Ozeans war. Nur eines Morgens ging Satyabhama in diesen Wald und sah diesen wunderschönen Krishna-Deti. Und da dachte sie sich, diesen wunderschönen Krishna-Deti, den schmück ich wie meinen Syam in Vrindavan. Und so machte sie allerlei Dekoration, so typisch Vrindavan-Dekoration, wie Vrindavan Chandra uns in diesem Bild, also das ist von einem anderen Vrindavan Das gemalt worden. So typisch Vrindavan. Während sie den Deti schmückte, hörte man Tritte im Wald und sofort verschwand sie, weil sie wollte keinen anderen Mann sehen oder niemanden sehen. Radharani schaut ja keinen anderen Mann an. Und als sie so verschwand, kam tatsächlich Krishna, der Prinz von Dwaraka, in diesen Wald und sah diesen wunderschönen Deti, den Radharani gerade gekleidet hatte und der genau aussah wie Krishna jetzt. Genau. Und Krishna sah diesen Deti, lief auf diesen Deti zu und umarmte den Deti. Ich habe den Herrn meines Herzens gefunden. Und dann merkt er, das bin ja ich. Wer hat den Deti geschmückt? Oh, wer hat den Deti so geschmückt? Wie es meine tiefsten Anwandlung ist, geschmückt zu sein. Wie ich es immer will. Diese Vrindavan-Mut ist meine Mut. Und so geht das Lila. Es ist ein sehr langes Lila. Ich erzähle es euch mal ein anderes Mal, mal ganz zu Ende. Aber Krishna selber ist unglaublich angezogen von da hat Krishna gedacht, ich will wissen, wer den Deti geschmückt hat. Ich will wissen, wer meine tiefsten Wünsche erkennt, meine Kleidungswünsche und meine Stimmungswünsche. Und hat denn den Deti, das muss ich noch erklären, sonst ist man unzufrieden, hat den Saphir-Deti weggestellt, hat sich kurz umgezogen, mit Turban, Vrindavan-Turban, mit der Flöte. Krishna hat ja in Vrindavan, in Dwaraka spielt er nicht auf der Flöte, nur in Vrindavan. Und dann stand er so da, um zu warten, bis diejenige, die den Dedi geschmückt hatte, zurückkam. Er war dann so, wartete. Plötzlich sah er einen Glanz in dem Wald. Der Glanz kam ganz vorsichtig näher. Und Satyabhama stand vor ihm in der Haltung der Radharani. Radharani war ja präsent in ihr. Und fang an zu beten. Oh, Syama Sundar, so lange habe ich dich vermisst. Hier stehst du als Dedi vor mir. Krishna hörte das alles, wie Radharani, ohne zu wissen, dass das Krishna war, weil da ja vorher der Dedi da gewesen war, wie Radharani so sprach und sprach und er schmelzte dahin und konnte nicht mehr als Dedi stehen bleiben und ist dann vom Altar runtergegangen. Fort hat Satyabhama das gesehen und ist weggelaufen. Weil das ist die Liebe von Radharani. Sie ist sehr, ist immer dazu bestimmt, Krishna Freude zu machen. Und Krishna ist dann hinterher hierher. Und so hat sich das göttliche Paar dann in Dwaraka wieder getroffen. Aber ich muss euch gleich sagen, dass dies nur ein Teilaspekt von Radharani war. Die wirkliche Radharani verlässt niemals Vrindavan, genauso wie der wirkliche Krishna niemals Vrindavan verlässt. Das sind alles sehr schwierige Themen. Wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, möchte ich euch bitten, das Buch Krishna Sangita zu lesen von Shivaram Maharaj. Da steht das alles drin. Nicht? Krishna Sangita. Es wird alles ausführlich erklärt. Man muss allerdings total wach sein und vielleicht eine Vitamintablette zwischendurch nehmen, dass man wach bleibt. Also man kann es wirklich intensiv zu verstehen. Krishna Sangita heißt es. Deswegen heißt Krishnas Form Krishnas eigenes Glück. Krishnas transzendentaler Körper ist so wunderschön, dass dieser Körper sogar die Schmuckstücke verschönert, die er trägt. Er stellt sich hin in einer sehr anziehenden, geschwungenen Position. Seine bogenförmigen Augenbrauen tanzen und er feuert von seinen Augenbrauen die Pfeile seiner Blicke, die in der Lage sind, den Geist von Radharani und den Gopis in Verwirrung zu bringen. Krishnas Blicke. Ja, so wird eine tolle Beschreibung von Lord Chaitanya gegeben. Wer diese Beschreibung nachlesen möchte über Krishna, möchte im Madhya Lila, Kapitel 21, Text 101 bis 110 nachlesen. Nun, dieses Kapitel endet und damit wird auch unser Seminar enden mit zwei wichtigen Punkten. Diese wichtigen Punkte sind eine Antwort darauf, wie wir Krishna bewusst werden können. Wir hatten darüber schon gesprochen, ich weiß jetzt aber nicht genau wo, weil ich so viele Vorlesungen an so vielen Stellen gebe. Es gibt in den Schriften einen Hinweis, dass es zwei Faktoren gibt, die zu unserem spirituellen Fortschritt wichtig sind. Einmal die Barmherzigkeit Krishnas und der zweite Faktor ist, dass wir unsere Anhaftung an die Devotis des Herrn vergrößern. Wenn ihr diese beiden Dinge habt, die Barmherzigkeit Krishnas und auch Anhaftung an Krishnas Devotis, dann ist der Fortschritt möglich. Du musst die Mercy Krishnas haben, die muss in dein Herz hineingehen, letztendlich, um dass du wirklich ekstatische Liebe zu Krishna verspüren kannst. Bhaktivinoda Thakur zitiert deswegen ein Gebet. Ein Gebet, von welches die Frauen von dem Schlangendämon Kalia gebetet haben. Die Frauen von Kalia sahen ihren Ehemann staunten und wunderten sich. Krishna hatte nämlich auf ihrem Kopf getanzt. Und der Staub von seinen Lotusfüßen war auf den Kopf von ihrem Ehemann gefallen. Und die Frauen hatten sich gewundert, was für eine Barmherzigkeit hat unser Ehemann bekommen. Die Yogis streben ständig danach, die Lotusfüße des Herrn zu sehen. Und dieser sinnvolle Dämon, nicht nur, dass er die Lotusfüße sieht, sie sind direkt auf seinem Kopf. Wir können es nicht verstehen. Und sie sagten dann, O Herr, wir wissen nicht, durch wessen Einfluss Kalia das Recht bekommen hatte, den Staub deiner Lotusfüße zu berühren. Das ist eine Segnung, die nicht einmal die Glücksgöttin erlangt hat, die Entsagung ausführt für lange Zeitalter und andere Wünsche aufgibt. Die Frauen fragen, wie haben die diesen Kontakt mit Krishna bekommen? Ihr wisst vielleicht, die Glücksgöttin hatte, die immer an Krishnas, an Narayans Brust ruhte, hatte eines Tages von Krishna gehört und wollte jetzt Krishna treffen und ihm dienen. Und sie verließ deswegen die Vaikuntha-Welt und ging nach Vrindavan auf die gegenüberliegende Seite von dem Vrindavan-Wald. Vrindavan war hier, die Yamuna geht hier rüber, hier durch, und Lakshmi ging also hier und machte dort schlimmste Entsagung. Sie fastete und tat alle möglichen Dinge, um Krishnas Lotusfüße zu erreichen. Aber sie konnte das nicht erreichen, weil sie nicht ihre Identifikation mit der Lakshmi aufgeben konnte. Sie dachte immer, ich bin Lakshmi. Du kannst nur Krishna das Lotusfüße erreichen, wenn du dich frei machst von deinen Identifizierungen und bereit bist, den liebsten Dienern von Krishna zu folgen, den Gopis. So, noch immer gehen heute ungefähr zur Dezemberzeit die Brijbasis über die Yamuna hinweg. Sie haben Töpfe mit Khichdi, die sie zu Lakshmi bringen, die da im Belwal noch vergeblich auf Krishna wartet. Und sie sagen, die Lakshmi tut uns leid, sie kann nicht nach Vrindavan kommen und Krishna sehen. Deswegen, wir bringen ihr mal ihre Fastspeise, ein bisschen Khichdi, das unterbricht das Fasten nicht. Und so bringen dann die deftigen Brijbasis noch heute Khichdis für Lakshmi. Das ist eine arme Leute-Speise, damit sie nicht verhungert und nicht vom Fleische fällt. Ne? So ist es also zu verstehen, dass hier die Frauen Kalias fragen, welche unsagbare Barmherzigkeit ist da nur gekommen? Wisst ihr, warum Kalia die Lotusfüße Krishnas bekam? Wie bekommt man denn die Barmherzigkeit Krishnas überhaupt? Durch Krishnas Barmherzigkeit und? Eben habt ihr es euch aufgeschrieben. Anhaftung an die Devotees. Kalia hatte Frauen, nämlich die Nagapatnis, die unglaublich angehaftet waren an Krishna. Und diese Frauen haben immer gebetet, bitte mach, dass unser dämonischer Ehemann ein Devotee wird. Und weil diese Frauen darum gebetet hatten, dass Krishna Kalia segnet, deswegen ist Krishna zu Kalia gekommen und hat ihn hat auf seinen Häuptern getanzt. Er hätte ja einfach die Himalaya-Gebirge abstürzen lassen können auf den Kopf von Kalia. Das wäre genug gewesen, um ihn zu beseitigen. Nein, er hat persönlich den Staub seiner Lotusfüße über Kalia genommen, indem er getanzt hat auf seinen Häuptern. Das ist Krishna. Und das ist die Barmherzigkeit der Devotees. Diese Barmherzigkeit der Devotees zu erlangen, der großen Devotees, ist auch das Gebet von Uddhava. Uddhava ist einst nach Vrindavan gekommen, als der Bote von Krishna. Uddhava sagte zu den Gopis, meine lieben Gopis, weint nicht nach Krishna. Krishna ist überall gegenwärtig. In jedem Atom und in jedem Herzen. Die Gopis antworteten darauf, den Krishna, den kannst du für dich behalten. Wir wollen Krishna sehen und Krishna dienen. Und als Uddhava, der ein Jnani war, also der von der Allgegenwart des Herrn überzeugt war, diese ausschließlich auf die Person, die Krishnas fixierte Hingabe sah, der Gopis, auf die, ich meine jetzt auf den Bhagavan-Aspekt und nicht den Paramatma-Aspekt Gottes, fixierte Hingabe der Gopis sah, war er total begeistert und wollte unbedingt den Segen dieser Gopis haben, um Krishna zu erreichen. Er wollte den Segen der liebsten Devotees von Krishna haben. Und deswegen verfasste er ein Gebet, was ihm auch erfüllt wurde. Er betete darum, als Gräser wiedergeboren zu werden in Vrindavan, über die Gopis gehen würden. Es gibt diesen Ort in Vrindavan, wo Krishna, wo Uddhava als Gras gegenwärtig ist. Nämlich bei Uddhava Kyari, das ist da beim Kusum Sarova, da ist Uddhava in einer mystischen Form als Gras gegenwärtig. Wenn ihr da hingeht, seid sehr vorsichtig, dass ihr nicht den Staub eurer Lotusfüße auf Uddhavas Haupt gebt. Bleibt auf dem Wege und geht nicht vom Wege ab. Das Gebet von Uddhava ist das Gebet der Devotees in dieser Welt geworden. Ah! Könnte ich doch nur zu ein paar Kräutern und Pflanzen in Vrindavan werden, die besprenkelt werden, regelmäßig, mit dem Staub der Gopis, der Füße der Gopis. Denn es waren die Gopis, die ihre Familien aufgegeben haben, die alles aufgegeben haben, was sonst sehr schwierig zu verlassen ist, um Krishna zu verehren, das letztendliche Ziel der vedischen Literatur. So, meine lieben Devotees, wenn ihr ekstatische Liebe zu Krishna also kosten möchtet, wenn ihr eingehen wollt in den Syama-Rasa-Ozean, dann müsst ihr unbedingt die Mercy Krishnas erflehen, der selbst die Kaliya-Dämonen gerettet hat, und die Mercy seiner Devotees erflehen. Dann ist es für uns möglich, unser Herz zu beleben mit dem wirklichen Wohlgeschmack der Hingabe zu Krishna. Damit möchte ich enden mit dieser Aussage, die eine Verherrlichung der Devotees von Krishna sein soll, und möchte euch ganz herzlich danken, dass ihr diesem Seminar so geduldig eure ganze Aufmerksamkeit geschenkt habt. Ist ein sehr schönes Thema für mich gewesen. Ich schaue nochmal, ob ich yes. Ich möchte auch eine Schlussfolgerung euch mitgeben. Am Anfang unseres Seminars, hat jemand mal ein Tempotaschentuch vielleicht? Am Anfang unseres Seminars hatten wir, da kommt schon eins, Dankeschön. Danke. Ich mache mal eine kleine Schnupfpause, Entschuldigung bitte. Am Anfang unseres Seminars hatten wir über eine wichtige Frage gesprochen. Nämlich eine Frage, die uns von Maya gestellt wird. Maya wird ankommen und fragen, verspürst du Baba, Nanda? Sind deine Gefühle erweckt, Richie? Jens, kämpfst du nur ständig gegen die Erscheinungsweise der Leidenschaft in dir? Oder hast du schon den Taste, den Geschmack im Krishna-Bewusstsein? So wird Maya ankommen und dann sagen, ich lasse dich mal einen Tag mit dieser Frage oder einen Monat mit dieser Frage. Ich werde mal inzwischen, ich komme dann wieder nach einem Monat. Mal sehen, was du dann antwortest. Wir hatten darüber gesprochen, wie es dann schwierig ist für uns, diese Antwort aus dem Herzen zu geben. Wenn Maya sieht, dass wir nicht innerlich erfüllt sind im Krishna-Bewusstsein und keinen wirklichen Wohlgeschmack haben, dann wird wirklich der Wohlgeschmack der materiellen Energie wieder sehr anziehend. Filme, es fängt so harmlos an, nette Kleidung, das Ego, die Position, die man haben kann, und dergleichen mehr. Es macht dann aber die Frage bestehen, wie soll ich diese Ekstase denn jetzt spüren? Soll ich jetzt plötzlich versuchen, in den Vrindavan-Rasa mich reinzufühlen und reinzuzwängen, vielleicht gute Bilder aufstellen, nur über Krishnas Spiele mit den Gopis hören? Ist das jetzt die Lösung? Oder wie kann ich mein trockenes Herz jetzt mal in Gang bekommen? Die Antwort, die ich sehr gerne geben möchte mit diesem Seminar oder in diesem Seminar ist, ich möchte euch gerne über die Gemütsstimmung der Devotees von Krishna, der Höchsten und der Anfangsdevotees informieren. Eine wunderbare Möglichkeit in den Bereich der ekstatischen Liebe zu Krishna hereinzukommen ist der Dasya-Ras, das Dienertum. Dass wir in diesem Leben und in unserem Zustand denken, was kann ich tun, um Krishna zu dienen? Ne? Manche Devotees von euch haben dieses Seminar organisiert, nicht? Und sind schon ganz müde vom Organisieren. Die Hare Krishna-Müdigkeit, also wirklich. Wer müde wird, kann sich jetzt hier eine Zuckerbombe besorgen, die sofort seinen Energiestrom aufwertet. Wir sollten finden, wo ist mein Dienst für Krishna? Und mich ekstatisch in diesen Dienst hineinfinden, Ramananda. Einfach denken, für diesen Dienst mache ich alles. Diese Dedication des Herzens. Wisst ihr, Dedication? Diese Widmung des Herzens. Dass ich sage, das mache ich jetzt für Krishna. Und dann kann es kommen, dass man sich sogar Sorgen macht beim Dienst. Es ist nicht immer so, wenn man einen Dienst für Krishna ausführt, dass das einfach ist in dieser Welt. Man macht sich Sorgen machen. Oh Mensch, wird das gelingen? Und wie kriegen wir die Miete zusammen? Und so. Ne? Diese Anxieties, wenn sie für Krishna gemacht werden, man kann natürlich Sorgen machen, oh ich armes, naives Kind, ich habe mich total getäuscht, ich arme, und in Selbstmitleid fallen. Aber wenn man die Sorgen macht, wie soll das für Krishna gehen? Wie können wir für Krishna gehen? Dann ist das eine Möglichkeit, Krishna bewusst zu werden. Einmal wurde Prabhupada auf einem Morgenspaziergang gefragt, Prabhupada, wie können wir Krishna bewusst werden? Und Prabhupada sagte, durch eure Sorgen. Und schwieg und ging weiter. Schweigend. Daraufhin fragten die Mönche, Entschuldigung, Srila Prabhupada, haben wir richtig verstanden? Wir können Krishna bewusst werden durch Anxieties, aber Anxieties sind doch die niederen Erscheinungsweisen. Das ist doch sehr, sehr schlecht. Da wird man ganz voller Sorgen, ganz besorgt. Papa sagte, by your anxieties, like Mother Yashoda, wie Mutter Yashoda, die sich ständig sorgt, hat Krishna genug? Jetzt geht Krishna in den Wald, aber da sind doch diese ganzen spitzen Steinchen und die Dornen. Wie soll Krishna sich dort wohlfühlen? Und wird er genug zu essen haben? Und dann macht sie lauter Sweets fertig, diese Raktaka und Paktaka, die Diener von Krishna, in so kleinen Körben tragen und auf dem Kopf tragen. wie große Heiligtümer, die Suites für Krishna. Und als Mutter Yashoda einmal spielte Mutter Yashoda mit Krishna und warf Krishna hoch, wie es jede Mutter tut. Werfen heute Mütter noch Kinder in die Luft, Rangini? Aber für Krishna war das nicht hoch genug. Er wollte richtig in die Wolken. Er wollte richtig hoch. Und er guckte immer und es war nur so hoch. Nicht? Und man dachte sich, Krishna, da machen wir was. Aber erstmal muss ich meine Mutter hier, weil die das bestimmt nicht, das ist ihr bestimmt zu wild, wenn ich durch die Luft fliege. Da wandte Krishna seine mystische Kraft an und wurde schwerer als ein Gebirge. Mutter Yashoda konnte ihn nicht mehr hochwerfen, musste sich bald hinsetzen, legte sich Krishna auf den Schoß und Krishna wurde so unnatürlich schwer, dass sie also losging zu den Brahmanas, die sollten anti-schwere Mantren chanten, nicht? Um die unnatürliche Schwere von ihrem Sohn aufzulösen. Nicht? Und als sie weg war, um die Mantren zu holen, also die Mantra chantenden Brahmanas, die Brahmanas können alles durch Mantren machen, da ist der Wirbelsturm Trinavata gekommen, den Krishna schon hat kommen sehen. Und Krishna wartete schon auf dem Boden auf ihn. Und der Wirbelsturm Trinavata, der ihn, es war ein Dämon. Heute nennt man auch noch Wirbelstürme mit Namen, der Tornado Andrew zum Beispiel, ne? Oder der Müller-Tornado. Das war aber jetzt ein richtiger Dämon, der Trinavata Sura, und der nahm Krishna hoch in die Lüfte und Krishna genoss das, endlich mal hoch. Er floch und war bald über der ganzen Erde, 800 Meilen hoch. Das war genau Krishnas Gefühl. Das war das Lebensgefühl, was Krishna sich wünschte. Und erst dann wurde er sehr schwer, machte wieder seine Schwere und hing sich an den Hals und nahm den Trinavata runter und der konnte nicht mehr der versuchte sich zu befreien von Krishna, aber Krishna zog ihn zur Erde herunter und zerschellte ihn an einem Felsen. Peng! Hare Krishna. Das hat Stil. So, Yashoda, als Krishna nicht mehr da war, machte sich solche Sorgen. Sie kehrte ja zurück mit den Brahmanas, um die anti-schwere Mantren zu chanten, nicht? Aber sie sah Krishna nicht und war dann so besorgt wie eine Mutter, die gerade ihr Kalb verloren hat. Eine Kuhmutter, die ihr Kalb verloren hat. Habt ihr das schon mal? Das ist das Beispiel, was gegeben wird. Das ist das Schlimmste an Sorgen. Eine Kuhmutter, die ihr geliebtes Kalb verloren hat. Genau das macht man in unserer heutigen Gesellschaft. Ne? Dass die Kälber von den Müttern genommen werden. Und was denn mit denen gemacht wird, wollen wir gar nicht erst erzählen. Ne? Aber die leiden so sehr, die Kühe darunter. Und so litt Mutter Yashoda, machte sich Sorgen. Und der Wirbelsturm war da. Und die ganzen Brijbasis-Lady sagten, wie konntest du den Krishna alleine lassen? Was für eine grausame Mutter bist du denn? Und das war, Mutter Yashoda weinte und weinte. Aber sie weinte für Krishna. Sie dachte nicht, ich arme, sondern die dachte, oh Krishna, was machst du in dem Wirbelsturm? So, Service für Krishna auszuüben in dieser Welt und wirklich sich dabei zu denken, wie können wir Krishna zufriedenstellen? Das ist der Weg, wie wir emotional auch erfüllt werden, wo unsere trockenen Herzen, die sonst so leicht brechen können, erfüllt werden. Ich möchte euch das wirklich sagen, ich möchte euch ein bisschen von der alten Zeit berichten, wo Prabhupada diesen Punkt so ernst in unser Leben eingeführt hatte. Und Prabhupada hat so sehr uns zum Dienen gebracht. Das war so ekstatisch. Wir waren so drin in dem Service. Wir haben überhaupt nicht gedacht, dass es etwas gibt, was unmöglich ist. weil wir so emotional erfüllt sind. Das ist ja ein Mensch, der emotional erfüllt ist, der denkt, alles ist möglich. So, ich möchte euch alle bitten, dieses Seminar nicht als ein Unterhaltungsseminar zu sehen, sondern als eine Ermutigung. Wir wollen auch in den Krishna-Rasa, wir wollen auch Krishna-Liebe verspüren, aber das ist, es gibt so ein tolles Tor, was für uns jetzt möglich ist, sodass wir nicht in verschiedenen Kalpanas oder Vorstellungen herumschweben. Einfach ein dedicated, entschlossener Dienst für Krishna. Hare Krishna. Damit möchte ich enden. Ich möchte jetzt noch mich bei einigen Devotees bedanken. Nee, das mache ich zum Schluss. Ich dachte, dass wir jetzt eine kleine Pause machen und dann würde ich sehr gerne mit euch noch, weil mir eben so auffällt, dass bei den Seminaren immer die Devotees müde sind und das tut mir so leid, möchte ich mit euch eine absolut gute Übung machen, die euch alle begeistert und euch frisch und frank macht. Wir werden also jetzt 15 Minuten Pause haben und nach der Pause werden wir das Seminar abschließen. Ich werde dann auch noch ein bisschen was sagen dazu. Jens ist, glaube ich, bereit. Ja, Hare Krishna. Wir sehen uns in 15 Minuten.